Ich weiss nicht, wie es euch geht. Wenn so der Frühling, Sommer ist, dann ist das einfach ein ganz besonderes Gefühl. Vor allem, wenn man noch einer ist wie ich, der irgendwie einfach gerne so ein bisschen den Bauern zuschaut. Weil das Bauernherz einfach immer noch hoch schlägt, wenn man auf einem Bauernhof gross ist worden. Und darum möchte ich heute Morgen über Saat, Wachstum, Reife und Frucht reden. Und es ist ja so, wenn man auch die Bauern so sieht, mit ihren Maschinen ausfahren auf Felder im Frühling eben und säen und der Acker wegmachen und dann sprießt sie so her und innerhalb kürzester Zeit, also ich staune, dass es innerhalb kurzer Zeit nachher schon hergereift ist, schon die sind und schon gleich eine, ich habe schon gesehen, die ersten Gerstenfelder, die schon gelb werden und dann natürlich, wenn es dröschen losgeht, oder? Und ja, das ist ja ein Prozess, dass es dort herkommt. Und ich finde es hochspannend, dass eben Jesus sehr viele Gleichnisse braucht aus dem Alltag, auch aus dem landwirtschaftlichen Alltag und als Beispiel, als Veranschaulichung. Und ich möchte am heutigen Morgen darüber predigen. Und zwar habe ich vor vielen, vielen Jahren, während meiner Ausbildung in Deutschland, ist einer von Kanada und der ist Gründer von dieser Ausbildungsstätte, die ich gemacht habe und ist hin und wieder noch gekommen, schon damals ein Alter gewesen, lebt nicht mehr, und als Kanadier, und nachher hat er über den Halm und über die Knotenpunkte geredet. Und ich weiss nicht mehr, was er gesagt hat. Aber ich weiss, dass mich das unglaublich imponiert hat und ich gedacht habe, das ist spannend. Und ich bin ja einfach gedacht, ich muss unbedingt auch mal über den Halm und über die Knotenpunkte reden. Und Jesus hat hier eben das Beispiel von dem Halm, von dem Weizen gebraucht, oder das Weizenkorn, das muss ausgesät werden in der Erde. Und wenn es dort nicht stirbt, wird es allein bleiben, sagt er. Er braucht also ein Bild aus der Natur, das jedem bekannt ist. Doch hier ist nicht mehr ein Weizenkorn gesehen. Nein, da hier ist nur noch Wurzeln und Dreck jetzt dran. Das Weizenkorn, das ursprünglich maßgebend ist, für das hier, das ist gestorben. Das gibt es nicht mehr. Von dem redet er hier. Das ist der Prozess, der in Gang kommt. Jeder weiss das, der ein bisschen eine Ahnung hat von Saat und Ernte. Sein Tod, aber der Tod vom Weizenkorn, wird viele neue Samenkörner hervorbringen. Eine reiche Ernte neuen Lebens. Ungefähr 40- bis 50-fache, wo nachher schlussendlich so bei einem Weizen-Ähre zu ernten ist. Wer sein Leben in dieser Welt liebt, oder über alles setzt eigentlich, steht auch hier, wir alle lieben ja das Leben, und manchmal wird das ein bisschen falsch verstanden. Wer sein Leben hier auf dieser Erde über alles setzt, wird es verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt hasst, meint auch nicht, wir dürfen jetzt, wir müssen lebensfeindlich unterwegs sein, sondern wir sollen es an zweiter Stelle herstellen, auch können loslassen. Wir sind ja immer wieder auch herausgefordert, im Leben loszulassen. Wer mein Jünger sein will, muss sich aufmachen und mir nachfolgen, denn mein Diener wird da sein, wo ich bin. Wer mir nachfolgt, den wird der Vater ehren. Von was redet Jesus da hier? Letztendlich, heilsgeschichtlich gesehen, ist das Glaubensleben, ist das ein heilsgeschichtlicher Entwicklungsprozess. Von dem redet Jesus da hier. Jesus Christus hat, als er auf die Erde gekommen ist, als er am Kreuz auf Golgatha gestorben ist, die Sünde von uns Menschen, und zwar von mir und von dir und von uns allen auf sich genommen. Jede einzelne Sünde. Und er hat auch die Strafe dafür auf sich genommen, nämlich die Gottferne, und ist dafür am Kreuz gestorben. Das ist heilsgeschichtlich passiert, wo Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Und in Zukunft, wenn wir einmal bei ihm in der Herrlichkeit werden sein, dann wird die Präsenz von der Sünde, jetzt ist sie noch präsent, die Sünde, und auch die Wirkung von der Sünde nicht mehr vorhanden sein. Es gibt keine Versuchung mehr zur Sünde. Es gibt keine Krankheiten mehr. Es gibt keine Schmerzen mehr. Es gibt vor allem den Tod nicht mehr. Das sind alles die Auswirkungen von der Sünde. Das ist zukünftig. Aber jetzt ist jetzt. Jetzt legen wir ihm jetzt. Gegenwart. Unser Leben, und von dem redet Jesus hier, wenn er von dem Weizenkorn, wo er müssen sterben, und er meint zuerst mal natürlich sich, damit reiche Frucht heranwächst. Aber nachher nimmt er uns mit rein und sagt, jetzt seid ihr gefragt, jetzt kommen ihr zum Zug, jetzt seid ihr in der Nachfolge, ihr seid die Frucht von dem, und ich wünsche mir, dass ihr euch dem einfügt, in einen Entwicklungsprozess, einen Wachstumsprozess, einen Reifungsprozess, einen Veränderungsprozess, der Frucht zum Ziel hat, dass letztendlich in unserem Leben mehr verändert werden, aber auch, dass andere Menschen zum Glauben, zu der Rettung in Jesus Christus finden. Das ist es. Es geht also nicht einfach darum, dass wir einfach älter werden und eines Tages nehmen wir Abschied von dieser Erde. Nein, es geht darum, dass hier ein Entwicklungsprozess stattfindet. Darum steht in Jakobus 1, wenn euer Glaube hart erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Ja, da ist ein Entwicklungsprozess. Genau so, wie es eben so bei einem Weizenhalm stattfindet. Das ist ja ein Wunderwerk, was ich da hier in der Hand habe. Ein absolut top Wunderwerk. Ich weiss nicht, ob uns das bewusst ist, wenn wir jetzt so bei diesen Feldern, bei diesen Ährefeldern vorbeifahren, das ist jetzt nicht Weizen, das ist jetzt Dinkel, aber es kommt letztendlich aufs Gleiche drauf an. Das hat einen Durchmesser ungefähr von 4 mm, der Halm, oder? Und nur die Wand davon ist einen halben Millimeter dick. Und die Höhe, wenn er nicht kurz gespritzt wird, oder die Bauern, die heute das Getreide vielmals kurz spritzen, ist ungefähr 1,5 Meter. Also das heisst, 400 Mal höher ist als der Durchmesser. Das ist ein Wunderwerk, dass das überhaupt möglich ist und dass das nachher so kann existieren, aufrecht und sich biegen im Wind. Es ist elastisch, kann hin und her gehen. Und da hier in diesem Inneren innen ist ein Kraftwerk. Ein Kraftwerk, das Energie, Wasser, Nährstoff transportiert, damit der Getreidehalm wachsen kann und schlussendlich da oben ein Ährestand kommt, das Körner produzieren kann und seiner Bestimmung nachkommt. Jetzt kann man so einen Weizenhalm nehmen und vergleichen. Und es hat Leute gegeben, die haben das einfach mal verglichen und haben gesagt, wenn mehr Menschen jetzt so ein Wunderwerk möchten bauen, in Form zum Beispiel von einem Turm, wie würde das aussehen? Ich kann euch sagen, ich arbeite sonst nicht so mit der künstlichen Intelligenz, aber ich habe es tatsächlich mal eingegeben. Das einfach mal als Frage gesetzt, so einen Turm zu bauen. Also, es muss ein höher, schlanker Turm sein, der 1500 Meter hoch ist. Im Gebäudeinneren muss es Aufzüge mit allen notwendigen Versorgungsleitungen und Verbindungsgängen haben. Und jetzt kommt die Herausforderung, der Turm darf höchstens einen Durchmesser, und zwar von Anfang an, von 4 Meter hat, die Wänge höchstens 0,5 Meter dick. Und das Gebäude muss noch elastisch sein, dass es sich hin und her bewegen kann. Und dann in der obersten Etage muss eine Fabrik sein, die Energieleistung kann, 40-fache Energieleistung kann herbringen kann. Und ich habe das künstliche Intelligenz gesagt, sollen wir einen Plan entwerfen, dass das gebaut werden kann. Was denkt ihr, was haben sie gesagt? Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und dann kommen die ganzen Begründungen, warum das so möglich ist. Es müsste, wenn schon, unten natürlich, Dimension müsste unten natürlich riesig sein. Und das ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit, von der Stabilität und so weiter. Es ist ein ellenlanger Ding gekommen. Warum nicht? Und dann habe ich dem ChatGPT gesagt, ja, aber es gibt so etwas. In der Dimension, es gibt den Getreidehalm. wie ist denn das möglich? Und dann schrieb, das ist eine gute Frage. Und sie schrieben nachher, ja, das ist ja ein Entwicklungsprozess über Jahrmillionen in der Evolution. Und vielleicht ist der Mensch irgendeinmal in der Lage, das nennt man Bionik, dass man lehrt von der Natur, dass man so etwas könnte bauen. Aber nachher schreiben sie, warum, dass das alles nicht möglich ist, was da für Voraussetzungen wären und, und. Hochspannend, auf jeden Fall. Aber sie schreiben eben, was nötig ist, oder? Was so ein Getreidehalm hat. Ich kann jetzt nicht auf das alles eingehen, aber sie tun unter anderem, gehen sie auf etwas Bestimmtes ein. Übrigens, ja, genau, ich kann mir noch ein Bild machen, ein futuristisches Bild, wie das dann könnte aussehen, so ein Dorm. Und das hat dann das ausgespuckt hier. Es hat ziemlich lang gehabt, bis es so wie siehst. Aber sie schreiben, was nötig ist, sind die Wachstumsknoten. Die Knotenpunkte, wo wir sicher auch schon in einem Halm beobachtet haben, die ganz verschiedenen Knotenpunkte, oder? Manchmal ist es so wie ein Gelenk, wie ein Knick drin. Es sind ganz wichtige Punkte. Und die sind entscheidend für Stabilität und fürs Wachstum. Und genau darüber möchte ich heute Morgen reden. Es sind ja verdickte Gewebezonen, so die Knoten. Und die wird in der Fachsprache Nodien genannt. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich schön dranbleibe, wenn wir so viel Bauernhunger ist heute. Die unterteilen den Halm in sogenannte Internodien, nämlich die Bereiche zwischen diesen Knoten, das sind Internodien. Also Knoten sind Nodien und dazwischen, das sind Internodien. Und dann habe ich gelesen, dass eben im Samenkorn innen die späteren Knoten als teilungsfähiges Zellgewebe vorgebildet ist und sobald also das Weizenkorn anfängt zu keimen und die Pflanze anfängt zu wachsen, werden die Knoten nach und nach aktiviert. Das ist alles schon im Erdgut im Samenkorn drin. Und jeweils überhaupt, also oberhalb von diesem Knoten, ist das Potenzial, um den Halm hochzutreiben. Also der wird von unten nach oben in die Länge getrieben. Und das wiederum ermöglicht, habe ich gelesen, dass ein gleichzeitiges Wachstum stattfindet zwischen allen Knoten. Also der wächst gleichzeitig. Das ist speziell. Ich finde das spannend, ihr auch? Nach Abschluss vom Streckenwachstum, also wenn genug Höhe erreicht ist, dann die verholzen die und sie werden zu einem festen Stützgewebe. Und die sind eben, das ist das Entscheidende. Die Knoten sind entscheidend für Wachstum und für Stabilität, für Standhaftigkeit. Also, sie helfen, dass der Halm nicht einfach wegknickt. Wenn das nicht wäre, die Knotenpunkte, dann würde er einfach einknicken. Keine Chance. Und sie ermöglichen, das finde ich spannend, alle, wir haben das alle schon gesehen, hin und wieder kommt mal so ein richtiger Sturm, ein Gewitter mit Gewitterböen und dann fegt es drüber über die Getreidefelder und dann weht das Getreide zu Boden. Und es wird umgelegt. Die Bauern haben das nicht so gern. Aber der Knoten hat eine Fähigkeit, dass ein Stück weit zum Minimum das wieder aufgerichtet wird. Weil es ist ein Wachstumshormon, das zur Unterseite vom Knotenpunkt führt und dann nachher es wieder zu einer Streckung führt, damit sich der Halm zum Minimum teilweise wieder aufrichten kann. Hey! Und in diesen Knoten, das müssen wir auch noch wissen, sind Gefäßbünde verteilt, dass die Verknüpfung stattfindet für den Wasser- und Nährstofftransport. Also das sind ganz wichtige Punkte, damit eben das wachsen kann. Und dann schlussendlich reifen, immer mit dem Ziel natürlich, dass Frucht entsteht. Was hat das mit unserem Leben zu tun? Wir wollen das aber anwenden auf unser Leben, unbedingt anwenden. Wir haben vorhin gelesen im Jakobusbrief, es gibt schwierige Phasen in unserem Leben. Es gibt harte Herausforderungen in unserem Leben. Und wir alle kennen die harten Herausforderungen in unserem Leben. Die einen kennen es mehr, die anderen weniger. Und ich nenne das die Knotenpunkte von unserem Leben. Und die sind einfach normal, die können auch nicht übersprungen werden. Weil die lassen uns wachsen und die lassen uns auch reifen. Und sie bewirken Standhaftigkeit. Und heute reden wir sehr oft, wenn es darum geht, dass Menschen am Boden sind, ob sie jetzt in einer Depression, in einem Burnout oder sonst irgendwie. Wir reden von der sogenannten Resilienz, das heisst vom Aufrichten. Nach Rückschlägen, nach Niederlagen. Und ich glaube, das passiert in unserem Leben. Glaube wächst und reift schlussendlich an diesen Knotenpunkten, die unbedingt wichtig sind fürs Leben und ermöglicht Frucht. In 1. Korinther 10, Vers 13 heisst, vergesst nicht, heisst, hey, denkt daran, liebe Menschen, denkt daran, dass Prüfungen, die ihr erlebt, die gleichen sind, vor denen alle Menschen stehen. Da wird einfach mal klar gemacht, es gibt Knotenpunkte grundsätzlich im Leben von einem Menschen. Das hat nichts zu tun, ob gläubig oder ungläubig oder Atheist oder was weiß ich. Es gibt einfach die Knotenpunkte, gibt's in unserem Leben. Die gehören dazu, die helfen uns. Aber wir haben Hilfe, sagt der Paulus da hier, wenn ihr auf die Probe gestellt werdet, wenn so ein Knotenpunkt ist in unserem Leben, wird euch eine Möglichkeit zeigen, trotzdem standzuhalten. Ja, dass das eben kann zu Reifung, zum Wachstum beitragen. Oder wir haben, ich weiß nicht, ob es bewusst ist, das Wort Krise. Krisis, das bedeutet letztendlich Entscheidung. Vom Wort her, Entscheidung. Wir können eine Krisenzeit, eine harte Herausforderung, wir können uns entscheiden. Wir können daran zugrund gehen, wir können verzweifeln und wir können verbittern daran. Eine schwierige Situation. Oder die schwierige Situation kann Wachstum und Reife herbeibringen. Es ist beides möglich. Es ist aber, die Krisensituation ist Tief- und Wendepunkt und es liegt an unserer Entscheidung, wie dass wir das akzeptieren und annehmen. Um das geht's. Natürliche Wachstumsknoten, die jeder Mensch hat, das weiss man aus der Psychologie, Anthropologie, das ist sicher mal Geburt. Ein Baby kommt auf die Welt und zuerst mal ist das eine Krise für der geschützte Mutterlieb zu verlassen. Und dann nachher bekommt es noch einen Klaps aufs Füddeln und was weiss ich, dass es brüllt. Aber auf jeden Fall muss es nachher klarkommen. Ganz andere Temperaturverhältnisse, der Lärm anders waren. Es ist ja mal so einfach ein Knotenpunkt. Aber es ist wichtig, dass das Baby gedeihen weiterhin. Das wissen wir alle. Das ist ganz natürlich. Und dann kommt die Loslösung von den Eltern, die sogenannte Trotzphase. So um die 4, 5 herum, wenn es Kind anfängt, immer böckeln. Nein. Das Hauptwort ist nein, oder? Und es schießt es an. Wenn es Aufträge überkommt und das will die nicht machen und es setzt Zimmer auf Ruhm und es ist ein Knotenpunkt im Leben, die Trotzphase. Es ist aber auch ein Knotenpunkt für die Eltern. Und dann kommt die Reife. Pubertät, das ist natürlich auch so ein Knotenpunkt, den jeder Mensch durchmacht, wo ganz ein wichtiger Punkt ist, nämlich eine Veränderung vom Körper, wo ein Teenager durchmacht. Und so ein Teenager ist ja manchmal unglaublich stachelig, oder? Und man hat den Eindruck, der ist noch bockiger als in der Trotzphase. Und vielleicht hat er die Älteren sind die Gescheitsten und die Besten gewesen in der Kindheitsphase. Und jetzt sind sie die Dümmsten und die haben keine Ahnung und es ist nur peinlich. Und wieder, es ist eine Krisenphase und es passiert etwas in diesem Teenager innen. Das muss passieren. Er muss sich selber finden. Und natürlich ist auch eine Krisenphase wieder für die Eltern. Dann kommt der Idealismus-Realität. Das ist so die Phase, so um die 30 herum. Man hat die Ausbildung abgeschlossen, das Studium abgeschlossen, vielleicht einen guten Job, vielleicht schon die ersten Karriereschritte, sich verliebt und vielleicht schon geheiratet. Aber nachher kommt die Krise, die ersten Probleme im Job. Vielleicht eine Kündigung. Und nachher in der Ehe, da sind die Schmetterlinge schon gar nicht mehr so da. Und es gibt schon Krisengespräche in der Ehe und so. Und das ist ein Krisenpunkt um die 30 herum. Und nachher kommt die Ernüchterung und die Ermüdung, 50 plus, Midlife Crisis. Da merkt man so langsam, der Körper wird halt auch einfach müder. Man nicht mehr, wie mit 30. Und es ist so die Ernüchterungsphase. Ich kann jetzt auf die Phase nicht alle eingehen. Jeder wird verdienen, ganz gezielt anzuschauen werden. Und irgendwann kommt es bewusst werden vom Ende. Mit 70. Und das ist ein ganz wichtiger Krisenpunkt im Leben. Man hat vielleicht schon die Eltern müssen zu Grabe tragen, schon oft viele Freunde, vielleicht auch Geschwister, die man irgendwo hat müssen loslassen müssen. Vielleicht eben Krankheitssymptome, die sich bemerkbar machen. Und es wird einem bewusst, jetzt bin ich als Nächster dran. Oder? Und dann kommt natürlich die Krise vom Sterben. Auch die hat wieder in sich ganz verschiedene Faktoren. Das fängt vielmals an, wenn wir uns mit dem Sterben auseinandersetzen müssen, dass das Auflehnung kommt gegen das Sterben, dass man das nicht wahrhaben will, oder Zorn dass man muss sterben. Bis dann nachher ganz letzte Phase, der Knoten kann abgeschlossen werden, wenn die Akzeptanz da ist. Wenn man das akzeptieren kann, dass sie jetzt zu Ende geht und hoffentlich weiss, das Beste kommt nachher. Das hängt sehr viel damit zusammen. Und wir haben in unserem Leben ganz individuelle Nodien. Ganz individuelle Knotenpunkte, Wachstumsphasen. Oder es gibt die schöne Internodienphase, die haben wir unglaublich gern. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen. Das ist dann, wenn man im Lobpreis aufsteht, Hände hoch und Halleluja. Oder? Das sind die Zeiten. Und das wünsche ich mir, dass das anhalten könnt. Das sind die guten Zeiten. Harmonische Familie und Kindheit, oder? Und wir sind dankbar für unsere Kindheit, für unsere Kinder, für unsere Familie, die wir haben, für unsere Freundschaft, die wir dürfen pflegen, für die Heirat, für die tollen Ehepartner, für die Familie, die herzigen Kinder, die noch nicht böckeln, für die Karriere, der Hausbau, das schöne Haus, das wir dürfen beziehen, Freundschaften, das Grillieren, Ferien machen, einfach das Leben geniessen. Und nach einer Pensionierung endlich frei zu sein, Grosskinder geniessen, Zeit nur noch für Schöne. Das sind die Internodien. Aber die werden dummerweise immer wieder unterbrochen. In der Regel. Nicht bei allen. Von Nodien, Wachstumsknoten, das sind die prägenden Lebensereignisse. Meine Not ist gross, sagt der Jeremia. Schon der Gedanke daran macht mich bitter und krank, und doch muss ich ständig daran denken und bin vor lauter Grübeln am Boden zerstört. Ja, kennen wir solche Zeiten? Vielleicht stehen wir gerade in so einer Zeit hin. Vielleicht kommt sie. Vielleicht können wir zurückschauen. Ja, diese Zeiten kennen wir. Vielleicht als Jugendliche keine geeignete Lehrstelle, keine Arbeitsstelle zu bekommen. Und dann haben wir endlich die tolle Stelle. Und dann geht der Betrieb ein, wir bekommen Kündigung. Und dann kommt der Verlust, den wir müssen hernehmen müssen. Vielleicht jemand von den Eltern, der stirbt. Oder vielleicht geht eine Beziehung, wo wir so verknallt waren, wo wir so glücklich waren. Und sie geht auseinander. Oder ein Todesfall. Und dann gibt's Konflikte, vielleicht sogar in der Kirche, in der Gemeinde. Und es gibt Ungerechtigkeit, die wir erleben, in sogar vielleicht von diesen engsten Nächsten, vielleicht vom Ehepartner, wo wir den Eindruck haben, wir erleben nur Ungerechtigkeit. Und vielleicht kommt sogar noch eine finanzielle Notlage daraus. Und wir kommen aus diesem Knotenpunkt nicht raus. Und wir verzweifeln schier dran, wir sind in diesem Knotenpunkt drin. Und vielleicht später irgendeinmal kommt Einsamkeit. Niemand fragt nachher. Wir sind allein, Krankheit und Gebrechen. Und wir können jetzt hier unser Leben vielleicht anschauen und vielleicht kommt es irgendwann in den Sinn, wo dass wir so einen Knotenpunkt haben. Und wir haben biblische Persönlichkeiten, die euch Knotenpunkte erlebt. Der Josef im Alten Testament. Knotenpunkt in seinem Leben war folgendes. Er war ein kleines Vatersöhnchen. Er ist bevorzugt worden vom Vater. Jahrelange Ablehnung durch seine eigene Geschwister. Heftigste Ablehnung. Mobbing, würden wir heute sagen, innerhalb der Familie. Und das geht so weit, dass sie ihn in die Grube fallen und nachher rausholen, für nach Ägypten in Sklaverei zu verkaufen. Das ist ein Knotenpunkt. Und sein ganz Knotenpunkt geht 17 Jahre. Oder? Wir denken manchmal, ein Knotenpunkt, das geht vielleicht eine Woche, vielleicht einen Monat. Ein Knotenpunkt kann tatsächlich längere Zeit sein. Brutale Ungerechtigkeit. Der Josef kommt in Ägypten. Ungerechterweise wird er angeklagt, dass er eine Frau sexuell belästigen wollte. Und er kommt ins Gefängnis. Nichts von dem ist wahr. Ungerechtigkeit. Und er kann nichts dagegen machen. Und nachher ist er im Gefängnis, hilft dort hier im Gefängnis, tut nur Gutes in diesem Gefängnis. Und dann wird er den Dung einfach vergessen. Sie vergessen ihn dort hier in diesem dunklen Loch. Bis schlussendlich dann der Knotenpunkt, jetzt treibt er hoch, oder? Jetzt kommt eine Internodie. Ah ja, jetzt wird er eingesetzt zum Wohl von Ägypten. Und der Josef gibt Statements ab, wie dass er den Knotenpunkt einschätzt. Und das ist jetzt wichtig, seine Statements macht er im Namen von seinem ersten Sohn, der ihm geboren wird, in Ägypten. Und er nennt ihn Manasse. Manasse. Das bedeutet, der vergessen lässt. Der Josef hat nicht vergessen, was seine Brüder ihm angetan hat, was die Frau vom Potiphar ihm angetan hat und so weiter. All die Ungerechtigkeiten und dass er vergessen ist worden. Er hat das sehr wohl gewusst. Aber er sagt, ich werde nicht das Opfer bleiben von meiner Vergangenheit. Ich lasse mich nicht noch nächten von meiner Vergangenheit. Ich will vorausschauen. Und der Name von seinem zweiten Sohn, der ihm geboren ist, worden ist, jetzt müssen wir gut herhören. Ephraim, doppelt fruchtbar. Der Knotenpunkt hat mich fruchtbar gemacht. Und zwar nicht im Lande meines Glücks, sondern im Land meines Elends. Hat mich fruchtbar gemacht. Der Knotenpunkt hat dazu gedient, dass ich fruchtbar sein kann, dass ich verändert werden kann. Warum ist das möglich? Weil es heisst mehrmals. Und Gott war mit ihm, mit dem Josef, im Loch, in der Ungerechtigkeit, in der Grube. Gott ist mit ihm gewesen. Und der Josef hat sich entschieden, mit dem Gott, der in dieser Knotenzeit durchleben. Sein Fazit, schlussendlich, seine Brüder, ist, ihr gedachtet es böse, der Knotenpunkt. Ihr habt ihn initiiert. Aber Gott hat den Knotenpunkt in meinem Leben gebraucht, um etwas Gutes, etwas Fruchtbares zu machen, um Veränderung zu schaffen, um Hilfe zu schaffen. Knotenpunkt beim Philippus, ein Jünger von Jesus, steht in Johannes 6, darauf wandte Jesus sich an Philippus, wo können wir für all diese Leute Brot kaufen? Es sind mehrere Tausend, 5'000 Männer, dazu noch Kinder und Frauen gewesen, also man kann davon ausgehen, etwa 15'000 mindestens Menschen. Und er fragte Philippus, wo können wir Brot für all die Leute herholen? Der Philippus, logischerweise, ist völlig bestürzt. Er ist in einer Krise. Das ist nicht möglich. Und dann heisst er hier, so ganz einfach, Jesus hat das nur gefragt, um zu schauen, wie sehr ist das Vertrauen von Philippus. Er hat eigentlich einen Vertrauenstest gemacht, er hat eine Prüfung gemacht. Denn er, Jesus, nicht der Philippus, denn er wusste, wie er die Menschen versorgen müsste. Gott weiß längstens an deinem Knotenpunkt, wie er es rausführt. Längstens, was das Gute ist, was er wird. Wir wissen es manchmal nicht. Der David wird zum König gesalbt und nachdem, dass er zum König gesalbt ist worden und noch den gigantischen Sieg über die Philister bzw. über den Goliath errungen hat, muss 9 Jahre lang ihr Knotenbildungspunkt sein. 9 Jahre lang auf der Flucht vom Saul, bis er schlussendlich dann König wird zu dem, was er ja gesalbt ist worden. Wir möchten im Glaubensleben gesalbt werden und dann... Manchmal geht es durch Knotenpunkte. Naomi und Ruth, ich muss da weitermachen. Der Paulus ist aber wichtig im Neuen Testament. Der Paulus sagt in Römer 8, 37, und doch, in all dem, und von was redet er? In all dem, was meint er mit all dem? In all dem, er benennt das, Verse vorher, 35 bis 36, Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen. Und noch häufig, das ist eine ganze Aufzählung von all dem. Das sind Knotenpunkte, das sind harte Herausforderungen, das sind Prüfungen, das sind schwierige Lebenssituationen durch und durch, Gefängnis und so weiter. Mit all dem müssen wir rechnen. Er sagt nicht, das kommt auf jeden Fall. Aber liebe Christen, und ich sage es auch uns, und ich sage es auch mir, wir müssen mit solchen Sachen rechnen. Wir können nicht einfach sagen, bist du Christ? Dann schwebst du über Wolken, eben über alle Schlaglöcher von diesem Leben hinweg. Das ist immer alles gut. Nein, es gibt Situationen, du musst damit rechnen. Mit all dem müssen wir rechnen. Tragen wir, und dann kommt er aber und sagt, tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat und das vorgelebt hat, wo der Weg gegangen ist, in Jesus Christus. Und darum sagt er in 2. Korinther 1, Vers 4, in allen Schwierigkeiten ermutigt er uns und steht uns bei in diesen Knotenpunkten vom Leben, so dass wir auch andere trösten können, damit Frucht und Veränderung wächst in unserem Leben. Die wegen ihres Glaubens angefeindet werden. Wir ermutigen sie, wie Gott uns ermutigt hat. Und der Paulus weiß, so was er redet, von diesen Knotenpunkten. Und er weiß von Jesus Christus, der diesen Knotenpunkt und diese Knotenpunkte erlebt hat. Und in 2. Korinther 12 sagt der Paulus, redet er von dem Pfau im Fleisch, wo wir so gerne wüssten, was genau es war. Und wir wissen es einfach nicht, und das ist gut, wir wissen es nicht. Wir alle haben zwischen so einen Pfau im Fleisch, so einen Knotenpunkt, was auch immer da ist. Vielleicht sind es Eheschwierigkeiten, vielleicht sind es finanzielle Nöte, vielleicht ist es eine Krankheitsdiagnose. Ja, ich kann es. Merken wir, Krise ist Entscheidung. Das Wort Krise ist Entscheidung. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren. Er sagt nicht, ich finde es so super. Ich bin so glücklich über die Schwierigkeiten. Er sagt, ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheit leben muss. Dass ich Knotenpunkte erlebe. Dass es so Knotenpunkte gibt. Denn gerade wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Gerade dann, wenn sich wieder so ein Knotenpunkt formiert und verholzet und mir es als schwierig empfinden, gerade dann passiert und ermöglicht das Wachstum, damit da oben Frucht darf wachsen und darf herreifen. Dann werde ich stark, dann werde ich fruchtbar. Nochmal, der Jakobus, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Standhaftigkeit. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Um das geht's Gott in unserem Leben. In dieser Zeit, wo wir hier sind. Eines Tages werden wir das zum Glück nicht mehr haben. Aber jetzt geht's darum. Und es wird euch an nichts mehr fehlen. Denk daran, wenn du Knotenpunkte erlebst, es ist niemals Strafe Gottes. Es ist ganz wichtig, für eine Entscheidung zu treffen, zu akzeptieren. Es ist nicht eine Strafe. Es ist eine Stärkung, um uns fruchtbar zu machen. Gott ist auf keinen Fall abwesend, sondern sowohl der Paulus wie der Josef wie all die anderen Beispiele haben erkannt, Gott ist mit uns da drinnen. Das ist wichtig. Er wird uns aufrichten. Die Resilienz, wenn wir im Boden zerstört sind, ist Gott, ist Christus in uns. Christus in uns. Das ist die Resilienz. aufstehen und wieder auf die Beine kommen, ist nicht eine Frage von der eigenen Stärke, sondern es ist von der Hand, die uns haltet und aufrichtet, nämlich die Hand Gottes. Und wir haben ja das vor zwei Wochen ich über einen Maikäfer geredet. Und dort hier ist es ja darum gegangen, wie Gott ein Gott ist, der aufrichtet. Der Petrus, der am Boden zerstört ist, gesehen, nachdem, dass er sich selber verflucht hat und Jesus abgesagt hat. Und wie Jesus ihn aufrichtet. Und auch die Ehebrecherin am Jakobs und. Ja, Gott ist ein Gott von der Resilienz, vom Aufrichten, vom wieder auf die Füße helfen. Und bleib nicht allein. Wenn du so ein Knotenpunkt bist und wenn es dich vielleicht zu Boden gehauen hat, wenn du am Boden liegst, denk daran, in diesen Knotenpunkten sind Gefäßbündel verteilt, die sich verknüpfen und wichtig sind für einen Wasser- und Nährstofftransport. Und so sind wir wichtig, so sagt es bei uns, wir Christen untereinander, dass wir uns verknüpfen. Dass wir miteinander unterwegs sind. Dass wir gabenorientiert die verschiedenen Aufgaben wahrnehmen. Dass wir einander tragen und ermutigen und trösten und füreinander beten. Schau, bei allem Respekt, so ein Weizenkorn für sich allein, wenn der Sturm kommt, hat es dann schon viel mehr Mühe, wenn er so die Ähre fällt. Schau mal, wenn der Wind so reinfährt. Und es ist eigentlich nichts anderes, wenn ein Zeugnis dafür, wenn der Wind und so die Wellenbewegungen gibt von diesen Ähren. Es ist nichts anderes als ein Zeugnis dafür, dass sich nämlich eine Ähre, ein Halm auf einen anderen abstützt. Das ist ein Zeugnis. Und ich sage euch, so sehe ich gemeint. So sind wir unterwegs miteinander. Wir wollen einander stützen. Wir wollen miteinander unterwegs sein. Wir wollen füreinander einfach in dieser Gefäßverteilung eine Hilfe sein. Und wir wollen füreinander einstehen, da wo jemand vielleicht zu Boden gedrückt ist worden. Und wir wollen einander tragen und füreinander beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir jetzt von ganzem Herzen für ja, die Bilder, die du selber brauchst aus der Natur. Und wir auch dürfen haben, gerade durch den Weizenhalm, durch das Weizenkorn, du bist gestorben für uns. Wir dürfen deine Nachfolge sein. Und du möchtest uns herreifen. Du möchtest uns wachsen. Du möchtest, dass wir Frucht bringen. Dass wir reif werden. Dass wir verändert werden. Und du setzt Knotenpunkte in unserem Leben. Und schenkst, dass wir nicht verbittern an diesen Knotenpunkten, sondern dass wir sie akzeptieren können. Dass wir einander stützen in diesen Zeiten. Und dass wir stark werden dürfen. Als Einzelne, wie du uns gerufen hast, aber auch als Gemeinde. Hilft uns dabei. Amen.